Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Freeclimber. Ein Freeclimber. Kraft und Ausdauer, die sichern ihn ab. Man kann sagen, die sind überlebenswichtig für ihn. Weil das ist seine Absicherung, auf die er sich verlassen muss. Weil er ist ganz auf seine Muskelkraft gestellt. Wenn er die nicht hat, dann stürzt er ab. Weil er versucht, ohne Hilfe den Berg zu erklimmen und sich dieser Herausforderung zu stellen. Dann habe ich euch noch etwas Zweites mitgebracht. Viele von euch werden es kennen, auf jeden Fall die, die klettern gehen. Das ist ein Klettergurt. Ein Klettergurt ist ein Teil der Kletterausrüstung. Das seht ihr auch auf einem weiteren Bild. Ihr seht, das Mädchen sitzt in dem Klettergurt. Das ist ein Teil der Sicherung, in dem sie gehalten wird. Neben der Kraft, die ich brauche, wenn ich klettere, hält der Gurt mich, wenn ich mal abstürze. Aber der Klettergurt ist natürlich nicht das Einzige, was mich hält. Ihr seht, dass sie auch an einem Seil hängt und ihr seht das Seil auch dort hinten runterhängen. Das Kletterseil. Und das Kletterseil, das brauche ich, damit ich wirklich gesichert bin, falls ich mal abrutsche oder meine Kräfte mich verlassen. Aber am Ende des Seils, dort halten mich eins oder zwei Personen. Wenn wir mal ein Bild weitermachen, könnt ihr das auch sehen. Na, darf ich nicht. Unten stehen Menschen, die halten mich, wenn ich abrutsche oder wenn mir die Kraft verloren geht. Sie sorgen dafür, dass ich gesichert bin und geben mir den Halt. Diese Herausforderung, den Berg oder die Wand zu besteigen. Und das sind Elemente, die mir das Gefühl von Sicherheit geben. Aber eine Herausforderung, die haben wir nicht nur an der Kletterwand. Wir haben im Straßenverkehr, im Sport, an der Arbeitsstelle, in der Uni und in vielen weiteren Bereichen Herausforderungen, die wir meistern müssen, sei es täglich oder auch von Zeit zu Zeit. Aber auch die Kirche, die fordert uns in praktischen und in geistlichen Dingen. In der Mitarbeit, in den Gottesdiensten, bei Schwarzbrotabenden, Hauskreisen und. Und in der Kirche, ja, da kann meine Absicherung mein Freundeskreis sein. Meine Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde oder mein Hauskreis, die können mir Halt geben. Ich werde aufgefangen und bekomme Sicherheit. Und so möchte ich euch meinen ersten Punkt mitgeben. Die Kirche als Sicherung, als unsere Sicherung. Ja, so wie der Kletterer, der sich auf seine Leute unten verlassen kann, die ihn halten, da können wir uns in vielen Situationen auf den Halt in der Kirche verlassen. Eine Gemeinschaft, die weiß, dass sie zusammengehört, weil sie zu Jesus gehören. Wir schauen in den letzten beiden Wochen auf die Apostelgeschichte. Dort haben wir etwas über Himmelfahrt, die Aussendung des Heiligen Geistes, wie die ersten Christen Kirche lebten, gelehrt haben, Gemeinschaft gelebt haben, zusammen Brot gebrochen haben und gebetet haben, schon etwas gehört. Und heute schauen wir weiter in die Apostelgeschichte. Wir schauen in Apostelgeschichte 3 und 4. Und dort erfahren wir, dass Petrus und Johannes den starken Halt des Glaubens mal so richtig erfahren haben. Petrus und Johannes. Die beiden sind am Nachmittag unterwegs zum Beten in den Tempel. Und bevor man in den Tempel geht, kommen sie an einem Tor vorbei oder auch an der schönen Pforte. Und an dieser Pforte wurde täglich ein Mann gebracht, der gelähmt war, um zu betteln. Denn jeder, der sich nicht selbst vorwärts bewegen konnte, dem war nämlich der Zutritt zum Innern des Tempels verboten. Und daher war an der schönen Pforte der Platz für Bettler. Und der Platz dort, der hieß auch das Nikanor-Tor. Das war quasi die schöne Pforte, wo der gelähmte Mann tagtäglich um Geld gebettelt hat. Ja, als Petrus und Johannes in Richtung Tor unterwegs waren und an dem Mann vorbeikamen, bettelte er sie natürlich an. Aber mit der Reaktion der beiden hat der Mann, glaube ich, in dieser Situation nicht gerechnet. Wir können in Apostelgeschichte 3, Vers 3 bis 6 lesen, welche Reaktion Paulus dem Mann gegenüber brachte. Zieh uns an! Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Petrus, der half dem Mann hoch und lief sofort umher. Nach so langer Zeit wieder laufen zu können, heftig, das ist ein cooler Moment. Und ab diesem Moment, da folgte der Mann Petrus und Johannes überall hin. Der lief echt jeden Schritt und Tritt verfolgte der lief. Und irgendwie ist es auch klar, wenn man irgendwie sein ganzes Leben gelähmt war, bleibt man natürlich bei denen, die ihm das ermöglicht haben. Und nachdem alle im Tempel das gesehen haben, dass der gelähmte Mann, der täglich eigentlich vor dem Tor saß, auf einmal laufend im Tempel zu sehen war, das konnten sie nicht begreifen. Und das wollten sie natürlich auch wissen. Und Petrus, der nahm dann einfach sich zu Herzen, die Männer anzusprechen, die Menschen, die dort in dem Tempel waren. Und Petrus, der sprach nicht einfach so, denn er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. So haben wir auch schon zu Beginn der Predigtreihe von dem Pfingstwunder gehört und der Erfüllung des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 3, Vers 12, da lesen wir, wie Petrus vom Heiligen Geist zu Menschenmenge spricht. Ihr Menschen aus Israel, sagt er, was ist daran so erstaunlich? Und warum starrt ihr uns an? Als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Ich hätte wahrscheinlich auch so darüber gestaunt, weil es ist ja keine alltägliche Geschichte, ein gelähmter Mann, der wieder laufen kann. Das ist schon eine krasse Story. Und in Vers 13, da erfahren wir, wie Petrus über diese Frage Antwort zu den Menschen gibt. Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott all unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert habt und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Und Petrus, der macht damit deutlich, dass es der Jesus war, der gekreuzigt wurde. Den Jesus, den die Juden ausgeliefert und die Römer gekreuzigt haben. Der Name von Jesus, der hat diesen Mann geheilt. Und das reibt der Petrus seinen Zuhörern mal so richtig unter die Nase. Da zu der Zeit viele Juden mit im Tempel dabei waren. Das ist eine geniale Aussage. Man könnte meinen, damit ist die Situation beendet und man kann nach Hause gehen. Aber so ist es nicht. Während Petrus nämlich weiter zu den Menschen im Tempel spricht, da kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer. Und die Sadduzäer, die sind eine jüdische Religionspartei, der die vornehmen Priesterfamilien und Vertreter der früheren Gesellschaftsschicht angehörten. Und der Hohe Rat, der war lange Zeit die oberste jüdische, religiöse und politische Instanz und gleichzeitig das oberste Gesetz. Und als die hörten, wie über die Auferstehung und das Wunder, was geschehen ist, gesprochen wurde, haben sie Petrus und Johannes sofort festgenommen. Was dabei spannend ist, dass beide am nächsten Morgen erst verhört wurden. Und wir in Apostelgeschichte 4, Vers 4 lesen, dass in der Zeit die Zahl der Gläubigen auf etwa 5.000 Menschen anstieg. 5.000. Wir haben in den letzten Wochen gehört, dass schon zu Beginn der Apostelgeschichte 3.000 Menschen gläubig wurden und sich den Kirchen angeschlossen haben. Und jetzt stieg die Zahl der Gläubigen auf 5.000. Und das an nur einem Tag. Stellt euch das mal vor. 5.000 Menschen, die an einem Tag zum Glauben finden. Das ist ganz schön schwer, sich das einmal vorzustellen. So viele Leute, die an einem Tag zum Glauben finden. Heute sind wir vielleicht 150 bis 200. Und wenn man jetzt uns überlegt, dass 5.000 Menschen zum Glauben finden an einem Tag, ist das eine wahnsinnig große Zahl. Und das gab dem Obersten von Israel natürlich noch viel, viel mehr Anreiz, mal die beiden auszufragen, wer steckt eigentlich hinter dieser Tat? Wer steckt hinter dem Ganzen? Petrus und Johannes, die wurden dann in die Mitte vor die Richter gestellt, in die Mitte, in das Zentrum. Und in Apostelgeschichte 4, in den Versen 8 und 9, da erfahren wir, wie Petrus, der erneut vom Heiligen Geist erfüllt wird, zum Hohen Rat spricht und die Situation erklärte und versuchte, Antwort zu geben. Und dabei antwortete er nicht mit einer einfachen Frage, wie man es sich denken würde. Nein, Petrus, der konfrontierte den Hohen Rat so richtig. Wir werden verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Petrus erzählte, dass der Mann im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, von dem Mann, den das Volk ans Kreuz gebracht hat, aber von dem Mann geheilt wurde, den Gott von den Toten auferweckt hat. Kirche, die kann uns keinen materiellen Reichtum verteilen, aber wir haben etwas anderes. So wie es Petrus sagt, wir haben Jesus, die Hoffnung der Welt. Das ist unsere Sicherung. Das, was wir haben, geben wir weiter. Wir geben es weiter, so wie Petrus es weitergegeben hat. In ihm allein gibt es Erlösung. Das ist mein zweiter Punkt für euch. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den wir rufen können, um Rettung zu bekommen. Es geht einzig allein darum, dass Menschen durch Jesus Rettung erfahren, die Sünden vergeben werden und dass Jesus alles neu macht. Und das Alte spielt keine Rolle mehr. Das ist eine ganz schön starke Aussage. Und genauso erstaunt war auch der Hohe Rat, mit welcher Sicherheit und Furchtlosigkeit Petrus und Johannes das erzählten. Und dabei waren die beiden ganz einfache Männer. Sie hatten keinen besonderen Bildungsstand. Sie waren keine schriftgelehrten Menschen. Nein, Petrus und Johannes, die waren Laien. Einfache Männer eben. Und dabei gehörten die beiden doch zum engsten Kreis von Jesus. Und das war natürlich auch für den Hohen Rat eine ganz schön unangenehme Situation, den Gegnern von Jesus. Denn ich glaube, mit dem Verlauf haben die beiden nicht gerechnet. Und dass der gelähmte Mann sich immer noch direkt bei Petrus und Johannes aufhielt, das war für den Hohen Rat auch nicht gerade der beste Ort, weil sie wollten eine Entscheidung treffen, was sie mit den Männern machen. Und daher schickten der Hohe Rat Petrus und Johannes vor die Tür, dass sie unter Ausschluss der Angeklagten in Ruhe sich beraten konnten. In Vers 16, da lesen wir von einer angeregten Diskussion zwischen den Männern des Hohen Rates. Was sollen wir mit diesen Männern machen? Fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben, denn alle in Jerusalem wissen davon. Das ist eine ganz schön schwierige Frage, die die Ratlosigkeit der Richter nochmal deutlich macht. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einmal selber darüber nachdenkt. Was würdet ihr mit diesen Männern machen, wenn ihr dort wärt und mitentscheiden müsstet? Zur Erinnerung noch einmal, der Hohe Rat, der steckt in dem Dilemma, eine Strafe zu finden, die nicht das ganze Volk gegen sie hetzt. Und sie versuchen, die Sache mit Jesus aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal kurz einen Augenblick darüber nachdenkt, wie ihr entscheiden würdet. Ich denke, wer von uns in dieser Situation wäre, der würde sich dieselbe Frage stellen. Und ich glaube auch darüber mit seinen Nachbarn auch mal diskutieren, was denn mit den Männern eigentlich passieren soll. Und dabei können die Männer des Hohen Rates gar nicht abstreiten, dass ein Wunder passiert ist, denn es haben alle in Jerusalem es gesehen. Und aus der ganzen Situation, da entsteht dann die Idee, ein Verbot auszusprechen. Ein Verbot, das lesen wir in Vers 17, welches Verbot das genau ist. Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Ganz schön heftiges Verbot. Aber es hätten Petrus und Johannes natürlich noch viel schlimmer treffen können. Zum Beispiel hätten sie mit ihrem Leben bestraft werden können. Und das, was wir bisher von Petrus und Johannes gehört haben, das zeigt uns, dass beide nicht einfach klein beigeben werden und einfach nach Hause gehen. Nein. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Tja, auf die Worte von Petrus, da hatte der Hohe Rat keine passende Antwort. Und auch nicht die richtige Bestrafung. Denn die Angst, sich gegen das eigene Volk zu stellen, die war einfach viel größer. Und somit kamen Petrus und Johannes noch einmal mit einer Verwarnung davon und sie konnten gehen. Dieses Verhör der ersten und das Aufeinandertreffen der ersten Leiter der Urgemeinde und den Führern des jüdischen Volkes, das zeigt uns, dass wir auch heute noch mit Widerständen, wenn von dem christlichen Glauben gesprochen wird, zum Beispiel in Nordkorea oder dem Nahen Osten, rechnen können. Die Reaktionen von Petrus und Johannes, die zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Ihnen wird verboten, von Jesus zu erzählen, das weiterzugeben, was sie glauben, was das Wichtigste für sie ist. Die müssen ja eigentlich todtraurig sein. Und ihnen ist es eigentlich völlig egal. Und es juckt sie noch nicht einmal, was der Hohe Rat sagt. Das ist eigentlich mega cool. Allein in ihm ist Erlösung. Das ist eine sehr coole Situation, die uns ermutigt, auch gegen Widerstände mal anzukämpfen. Und auf Widerstände, da stoßen wir nicht nur im alltäglichen Leben. Wir stoßen auch auf Widerstände in unseren Kirchen und Gemeinden. Weil wir werden im Praktischen und im Geistlichen gefordert, uns mit den eigenen Begabungen einzubringen. Aber auch Begabungen zu entdecken und sich auch anleiten zu lassen. Und dabei Wertschätzung in der Arbeit zu erfahren, etwas Gutes tun. Doch welchen Platz habe ich eigentlich in meiner Gemeinde? Und muss ich überhaupt mitarbeiten? Was bringt es mir überhaupt mitzuarbeiten? Ohne Mitarbeiter wäre die Kirche ja gar nicht möglich. Weil sie bringt unsere Begabungen hervor, stärkt sie und eröffnet uns neue Wege. Wege, die eigene Persönlichkeit zu entdecken. Durch die Wertschätzung unserer Leiter, anderer Mitarbeiter und Freunde erfahren wir, dass wir gewollt sind und dass unsere Stärken gesehen und gefördert werden. In den Hauskreisen, in den Gottesdiensten am Sonntag oder auch hier am Donnerstag werden wir häufig geistlich gefordert. Die Kirche fordert mich im Glauben heraus. Und ich kann meinen Glauben nicht alleine leben. Ich brauche ja in meinem vollen Terminplan Zeiten, wo ich mich auf Gott ausrichten kann. Und wo geht das besser als in Gemeinschaft oder auch hier im Gottesdienst? Und der Raum Gottesdienst und andere Angebote in der Kirche, die bieten mir Möglichkeiten, mich gemeinsam mit anderen auszutauschen und neue Impulse zu bekommen. Und dabei werden wir in unserem Leben als Christen auch herausgefordert, Nicht-Christen die frohe Botschaft weiterzugeben, rauszugehen und nicht nur immer Input zu empfangen und irgendwann so voll zu sein, dass einfach nichts mehr reinpasst. Nein, wir sollen rausgehen, raus und etwas nach außen weitergeben. Und das passiert natürlich in den unterschiedlichsten Formen und Weisen. In der Verkündigung, wir können rausgehen, den Menschen etwas sagen. Und das ist ein Beispiel, wo Kirche uns fordern kann. Denn nicht jeder von uns hat in der Verkündigung seine Gabe und das ist auch gut so. Und so ist es zum Beispiel bei mir. Diese Predigt, die ist für mich eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die die Kirche und Gott mir gegeben haben. Und ich habe gesagt, ja, ich nehme sie an. Denn Gott ist das Herz der Gemeinde. Er leitet sie und bestimmt ihren Weg. Und der Weg, der bringt häufig Herausforderungen mit sich, an denen wir und die Kirche wachsen. So heißt es auch im Epheserbrief. Und dabei ist die Mitarbeit in der Kirche als ein Chancengeber zu sehen. Die Kirche als unser Chancengeber, das ist mein dritter Punkt für euch. Viele Menschen, die keinen Bezug zur Kirche haben, die sehen die Mitarbeit in der Kirche vielleicht auch als ein Freizeitdieb an. Warum soll ich mitarbeiten? In der Zeit kann ich auch irgendwas anderes machen. Doch die vielfältigen Angebote, die wir in der Kirche haben, der CT am Donnerstag, die Connect-Arbeit, Schwarzbrotabende, und Gruppen und Kreisen in anderen Gemeinden. Die bieten Chancen, sich selbst zu entwickeln und seine Begabungen zu entdecken. Denn Gemeinschaft gibt uns Rückhalt. Und das können wir auch in den Versen 23 bis 30 schon lesen. Die Gemeinde gehört die Botschaft von dem Verbot. Und was macht sie? Sie betet für Petrus und Johannes. Sie sind der Rückhalt und fangen sie auf. Sie unterstützen Petrus und Johannes. Und die geben ihnen den Mut und die Kraft. Was aber interessant ist, dass 2/3 von diesem Gebet Lob sind und nur 1/3 Bitte und Anklage. Wie beten wir eigentlich im Bedrängnis? Fangen wir auch mit Lob an? Oder legen wir doch zuerst unsere Bedürfnisse ab? Diese Frage möchte ich euch gerne mitgeben. Vielleicht fängt euer nächstes Gebet auch mit Lob und Danken an Gott an. In der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es eine Erhebung über die Kirchenmitgliedschaft. Und diese Erhebung hat aufgezeigt, dass junge Erwachsene immer mehr eine besondere Bedeutung im Blick auf die weitere Entwicklung der Kirchen haben. Sie sind das Zukunftspotenzial, heißt es dort. Die meisten von uns heute Abend, die fallen in das Alter der jungen Erwachsenen. Wir sind das Zukunftspotenzial. Das ist eine richtig coole Sache. Und ich finde, an dieser Aussage ist mega viel dran. Wir haben noch so viel Zeit, etwas zu bewegen, um in den Kirchen etwas zu verändern, etwas aufzubauen. Und diese Zeit, die sollten wir nutzen und uns von den Kirchen fordern lassen. Wir sollten uns einbringen mit unseren Gaben und Fähigkeiten, anderen Menschen einen Gottesdienst wie heute Abend hier ermöglichen. Und dazu braucht es Leute, die dafür brennen, sich einzubringen und die Geschichten und das Wort von Gott weitergeben wollen. Ich möchte euch noch einmal das Bild des Kletterers ins Gedächtnis rufen. Ohne die Leute, die unten stehen und ihn halten und das Material, ist er nicht gesichert. Er würde abstürzen, ihn würden die Kräfte verlassen. Und so ist die Kirche und die Gemeinschaft in unseren Gemeinden unsere Sicherung, unser Halt, in den wir uns fallen lassen können, wenn wir an einem Weg scheitern oder auf Widerstände stoßen. Aber an dem Seil, dort stehen nicht nur Menschen oder unsere Gemeinde, sondern auch Jesus, der uns hält, wenn wir Menschen scheitern. Aber wir können durch den Halt auch weitergehen und uns fordern lassen, mit der Gewissheit gesichert zu sein. Gesichert durch unsere Gemeinschaft und durch Jesus. Ich möchte euch einladen, einmal darüber nachzudenken. Wo fordert Kirche mich und wo möchte ich mich eigentlich einbringen, um anderen auch die Möglichkeit zu geben, sich im Geistlichen und Praktischen fordern zu lassen. Nehmt euch die drei Punkte mit, dass Kirche unsere Sicherung ist, dass wir durch Jesus Erlösung bekommen und dass Kirche als ein großer Chancengeber zu sehen ist. Und wenn du heute Abend sagst, ja, ich habe Bock, mich einzubringen, Kirche mit weiterzuentwickeln, und egal, ob das mit kleinen oder großen Aufgaben ist, und das gemeinsam mit anderen, oder du sagst, hey, ich habe Bock, bei den anstehenden Hochschultagen mich einzubringen, dann sprech uns an. Lass dich von Kirche fordern. Jesus glaubt an dich.